Wie viele Predigten hast du in den letzten 12 Monaten darüber gehört, dass wir das Kommen des Herrn beschleunigen sollen? Wir hören so vieles. Aber die Dinge, die auf dem Herzen Gottes sind, sind irgendwie nicht das Thema auf der Kanzel, viele Male. Wenn das in deiner Gemeinde verkündigt wird, wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Sag uns allen die Adresse. Jesus will wiederkommen. Er muss wiederkommen. Seine Wiederkunft ist die einzige Chance, Frieden und Gerechtigkeit auf diese Erde zu bringen. Und indem wir ein Verlangen haben und anfangen, in Übereinstimmung zu kommen mit dem Heiligen Geist, komm, Herr Jesus, komm. Und die Gemeinde ruft mit dem Heiligen Geist, komm. Dann werden wir, wenn das auch noch gedeckt ist von unserem Leben und nicht nur ein Ritual ist im Gottesdienst, sondern das ganze Leben ist halt darum herum gebaut, dann werden wir das Kommen des Herrn beschleunigen. Und wenn wir die Macht haben, das Kommen des Herrn zu beschleunigen, dann haben wir auch die Macht, das Kommen des Herrn weiter hinauszuschieben. Sonst macht ja diese Aussage keinen Sinn. Ihr Lieben, wenn das die Welt wüsste, dass wir durch Trägheit, durch Passivität, durch Traditionen und durch menschliche Weisheit und durch alle möglichen anderen Dinge, wir verschieben das Kommen von Gerechtigkeit und von Weltfrieden. Wenn die das wüssten, oh weia. So, zum Glück wissen die es ja nicht. Aber wir müssen das wissen. Das ist nicht eine Sache von Temperament, das ist nicht eine Sache von Mentalität. Ja, ich bin nicht so feurig, ich bin nicht so dynamisch, ich bin nicht so energisch, ich bin mehr so von der ruhigen Sorte. Ihr Lieben, da, um diese Dinge geht es nicht. Es geht nicht um Temperament, sondern es geht um Erwartung, um Sehnsucht. Und das hat nichts mit Temperament zu tun, sondern es ist etwas, was der Heilige Geist in uns wirkt, wenn wir in Übereinstimmung mit Gottes Herzen kommen. Und ein guter Start ist, dass wir diese Prophetien finden, nehmen, anfangen sie zu beten und zu sagen, es ist die Wahrheit. Es ist der Plan Gottes. Und das ist, was ich meine, wenn ich bete, Wille Gottes geschehe. Nicht nur so eine Formel, so ein Wort ohne Füllung, sondern ich meine genau das. Dass Gott kommt, dass er zur Gemeinde kommt, dass der Geist des Elia kommt, dass lebendiger Lobpreis kommt, befreit von den Strukturen, die Menschen gesetzt haben aus Menschengefälligkeit und Menschenunterhaltungssucht und all diesen Dingen, dass wir da herauskommen, dass Gott einmal einen Platz findet, wo er Gott sein darf. Hast du darüber schon mal Gedanken gemacht? Gott sucht Orte, wo er Gott sein darf und wo er nicht an die Kette gelegt wird. Von, ja, das machen wir aber hier nicht so. Wir hatten das schon mal versucht, aber das kam nicht gut an und die Leute haben dagegen gemeutert. Wenn es von Gott ist, dann lass die Leute meutern. Wir machen, was Gott will. Und wenn die Leute gehen, dann sollen sie gehen. Gemeinden, wo man sich langweilen kann und wo menschliche Weisheit verkündigt wird, haben wir genug. Bitteschön, dann geht. Aber wir wollen hier mit Gott gehen. Weil Gott sucht einen Platz, wo er Gott sein darf. Und ich gebe mein Leben, um den Weg des Herrn zu bereiten. Das ist unser Gebet. Wir sind für ihn da und dann erst für die Menschen. Wenn wir zuerst für die Menschen da sind, einen netten Gottesdienst zu machen, der hübsch ansprechend ist, das sensitiv, sagt man da heute zu. Wann werden wir mal sensitiv sein für Gott? Der hält sich die Ohren zu und sagt, ich kann diese Geplärre nicht mehr hören. Wenn er da von meiner Heiligkeit singt und ihr kümmert euch von Montag bis Samstag in Dreck um meine Heiligkeit und am Sonntag kommt ihr und singt von meiner Heiligkeit, Gott sagt, ich kann das Geplärre eurer Lieder nicht mehr hören. Das ist, was Gott sagt. Lasst uns mal Gott-sensitiv sein. Amen. Und wenn wir Gott-sensitiv sind, wenn wir empfindsam sind, für ihn ausgerichtet sind, auf ihn und er einmal endlich in unserer Mitte tun darf, was er tun möchte, du kannst mir glauben, er wird die hungrigen Seelen herbeiziehen. Oder uns ausstatten mit mächtiger Kraft und Weisheit und Plänen und Strategien und wir gehen hin und wir treffen sie dort, wo Gott ihnen begegnen möchte. Weil wir etwas haben von Gott, weil wir etwas haben vom Himmel und nicht irgendwie, guck mal, wir sind doch auch eine nette Gemeinde und wir sind keine Sekte, ehrlich nicht. Ganz wirklich nicht. Guck, wir haben sogar jetzt hier vom Sektenpfarrer die Bescheinigung. Da steht es. Wir brauchen Bescheinigung vom Himmel und nicht von Menschen, die Gott nicht kennen. Komm, wir beten jetzt. Oh, Halleluja. Oh, Vater. Vater, wir halten das fest. Du hast gewaltige Pläne für deine Gemeinde. Deine Herrlichkeit wird kommen, sie soll kommen, sie muss kommen. Das ist das Einzige, was diese Welt im guten Sinne schockieren wird und was dieser Welt zeigen wird, dass du da bist. Und Vater, wir geben uns dir zu einem Gebetsleben, hingegeben an deine Verheißungen, wo wir brüten, wo wir glauben, wo wir erklären, wo wir kämpfen, wo wir festhalten, wo wir nicht mehr erlauben, dass Lähmung, Hoffnungslosigkeit, Trägheit, Entmutigung, Passivität, Gleichgültigkeit unser Herz wieder kalt macht. Sondern durch die Waffen, die du uns gegeben hast, kämpfen wir. Und wir bewahren uns in deinem Feuer. Du hast ein Feuer und du sagst, du wirst es auf diese Erde werfen. Und wie sehr sehnst du dich danach, dass es schon brennt. Aber es brennt in deinem Herzen. Und weil wir durch den Heiligen Geist dich suchen, dir nahe sein wollen, unser Herz dir geben und nur danach trachten, in Übereinstimmung mit dir zu kommen. Deswegen wird das, was in dir brennt, auch in uns brennen. Wir empfangen deine Sicht über dieses Land. Wir empfangen deine Sicht über die Gemeinde, nicht nur über den jetzigen Zustand, sondern auch über den zukünftigen Zustand. Und wir wollen, Heiliger Geist, durch das Wort, das du schon niedergelegt hast und geschrieben hast, die herrliche Brautgemeinde. Wir wollen sie sehen. Wir wollen die Schönheit dieser Gemeinde sehen. Und wir wollen sagen, dafür kämpfen wir. Dass Gott Orte hat in diesem Land, wo er Gott sein darf, wo er nicht mehr in die Kette gelegt wird, wo er nicht mehr domestiziert wird, sondern wo er einfach frei Gott sein kann. Und wo menschliche Regeln, menschliche Weisheiten nicht mehr über dir stehen. Wir sehnen uns nach deiner Herrlichkeit. Zünde das an in uns und mach uns zu Wegbereitern. Komm, Heiliger Geist, und mach uns zu Wegbereitern, die eine Stimme in der Wüste sind und die rufen und die kämpfen und die werben und die locken und die warnen, deine Herrlichkeit kommt. Und du wirst uns helfen, bei all der Schönheit, die wir sehen, den Schutt und die Trümmer heute nicht zu verachten, sondern zu sagen, du erbarmst dich, du kommst. Dein Wille wird geschehen. Dein Reich wird kommen. Dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Und wir danken dir. Wir wollen in tiefere Partnerschaft mit dir. Und du schenkst uns das, weil du das zuerst wolltest. Heiliger Geist, danke. Danke, dass du das Wort lebendig machst. Dass du uns hineinschreibst in unser Herz. Halleluja. Wir danken dir, dass du uns helfen wirst. Amen.
Gott sagt, du bist zu Hause bei mir und ich empfange dich mit meinen Armen und ich möchte, dass du näher kommst. Du bist willkommen bei mir und ich habe dein Herz gesehen und ich habe deinen Lobpreis empfangen und es gefällt mir. Du brauchst nicht so verzagt zu sein. Du bist sicher bei mir, ich habe dich erlöst und ich habe dich errettet. Du bist geborgen bei mir. Ich halte dich mit meiner Rechten und ich streite für dich. Ich habe einen Weg und einen Plan für dein Leben. Vertraue mir ganz neu. Du bist bei mir zu Hause, du bist angekommen bei mir. Du darfst dich auch so bewegen wie zu Hause. Du bist mein Kind, du sollst in die Freiheit kommen. brauchst kein verzagtes Herz haben. Du sollst frei sein von mir. Ich bin dein Papa. Und ich weiß, was dich bewegt, und ich weiß auch, was dich noch bedrückt. Komm, leg es jetzt zu meinen Füßen. Es ist sowieso viel zu schwer und du kannst das selber sowieso nicht lösen. Leg es jetzt hin. Und ich kümmere mich darum. Ich möchte dir zeigen, dass ich dein Vater bin, der sich kümmert. Ich möchte dir zeigen, dass ich mich für alle Details sorge. Es ist nicht zu unwichtig für mich. Denk nicht, ach, das ist zu klein oder damit kann ich nicht zu Gott kommen. Oh doch, ich möchte, dass du frei bist von jeder Sorge, von jeder Bedrückung. Ich habe Jesus gegeben, damit du frei sein kannst von der Knechtschaft des Satans, von dem, der dich drängt und treibt und in Bewegung halten will. Und du musst auch nichts leisten, du musst nichts beweisen, du musst dir die Liebe nicht erarbeiten. Meine Liebe ist da. Ich habe Jesus gegeben. Ich habe den Tod meines Sohnes gegeben für dich, weil ich dich wollte. Begreifst du das? Ich liebe dich und ich möchte, dass du näher kommst. Und vertrau mir, dass ich mich um alles andere kümmere. Mein Heiliger Geist verändert dich. Mein Heiliger Geist lehrt dich, trainiert dich. Öffne dich ihm. Und er wird das wollen und das vollbringen. Er macht das.
Und dass er uns hilft, empfangsfähig zu werden. Dass er uns hilft, ein Herz zu bekommen, das dir wirklich vertrauen kann. Das in dir ruhen kann. Das Geborgenheit erlebt und aus der Geborgenheit heraus in Stärke kommt. Danke, Herr, für deinen wunderbaren Heiligen Geist. Wir ehren dich. Gott, Heiliger Geist, wir danken dir für deine Freundlichkeit. Deine Liebe, die niemals aufgibt. Niemals gibst du auf, keinen von uns. Du mühst dich, streckst dich aus und du hilfst uns zu verstehen, wie wir unseren Teil tun können, uns auftun können und dir Raum lassen, in uns dein Werk zu tun. Ich bin mir dessen bewusst, dass eine ganze Reihe von euch bei dem, was ihr gestern so gehört habt, irgendwie gefragt habt, okay, also alles schön und gut, aber was hat das mit meinem Leben zu tun? Ich bin hier und kämpfe mit den ganz grundlegenden Dingen und da geht es um eine solche großartige und weitreichende Vision. Und einige von euch in der Tat bräuchten eigentlich erstmal ein paar Stunden etwas ganz anderes als diese Botschaft. Aber wir haben das so empfunden, dass wir das so tun sollen und so ist das angesetzt. Und der Heilige Geist wird das real machen, wo das auch ansetzt bei dir in deiner Situation jetzt. Wir werden auch später noch auf diese Beziehung zum Herrn noch mal gezielter eingehen. So, wenn du das Gefühl hast, diese Dinge irgendwie, die gehen über dich hinweg und das ist zu groß und zu weit oder du bist total überfordert oder so, hör nicht auf diese Dinge, bleib einfach dran und sag, das ist das Wort Gottes. Und weil ich Kind Gottes bin, ist für mich wichtig, was auf dem Herzen Gottes ist. Für mich ist wichtig, was auf dem Herzen Gottes ist, weil ich ihm gehöre. Und ich lebe ja für ihn. Und in dieser gewaltigen, weltumspannenden Vision habe ich einen Platz. Ich habe einen Platz. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Lass uns einmal zu Matthäus 16 gehen. Ich habe gestern angefangen, von dem Traum Gottes, von der Vision Gottes zu sprechen. Und das ist nicht nur ein schöner, optimistischer Plan, von dem man dann hofft, irgendwie wenigstens einen Bruchteil umzusetzen, sondern es wird genau so geschehen, wie Gott es sich vorgenommen hat. Weil Gott der Herr ist, weil er regiert, weil er das Ende schon vom Anfang sieht. Er ist kein unrealistischer Träumer. Und er bringt uns sein Wort nahe, dass durch sein Wort wir aus diesem Unglauben, aus dieser Nichterwartung oder dieser verkehrten, zu kleinen Erwartung herauskommen und dass wir anfangen zu sehen, was er sieht. Und hier in Matthäus 16 sehen wir etwas oder wir hören etwas von dem, was Jesus sieht. Er schaut hier in die Zukunft, in unsere Zeit hinein, bis hinein in das Ende, und er sieht dort seine Gemeinde. Das ist, warum man gekommen ist. Vers 18, aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades oder Totenreichs Pforten werden sie nicht überwältigen. Hier sieht Jesus über das Kreuz hinaus, über Pfingsten hinaus, und er sieht seine Gemeinde. Er ist gekommen, um Gemeinde zu bauen, sein Volk einfach in dieses neue Reich der Liebe und der Freiheit und der Echtheit hineinzubringen. Und von all den Dingen, die er hätte wählen können, um die Gemeinde zu beschreiben, nimmt er nur ein einziges Merkmal, weil alle anderen Merkmale die Gemeinde auch ausmachen, da drin enthalten sind. Nämlich er sieht eine Gemeinde, die in Herrschaft ist über die Mächte der Finsternis. Er sagt, die Pforten des Totenreiches werden sie nicht überwältigen. Eigentlich, wenn man das genauer anschauen würde vom Griechischen, es würde bedeuten, die Pforten der Hölle, die Pforten des Todesreiches, haben keine Kraft, standzuhalten. Sie werden nicht die Oberhand behalten. Also Jesus sieht eine Gemeinde, die in der Kraft der Auferstehung sich erhebt und die jeden Widerstand des Feindes bricht. Das heißt, die Gemeinde ist in der Offensive. Und der Feind versucht, diese Offensive irgendwie zu stoppen, aber die Gemeinde, weil sie mit Kräften vom Himmel ausgestattet wird, mit der Kraft von Golgatha, mit der Kraft der Auferstehung, mit der Kraft, die jede Macht der Finsternis am Kreuz schon entmachtet hat, in dieser Kraft steht die Gemeinde auf und sie wird jeden Widerstand des Feindes brechen. Und weil sie das kann, deswegen macht sie Bahn dafür, dass sie nur geprägt wird von den Kräften und von den Weisheiten und Prinzipien des Himmels. Die Gemeinde ist das Gegenteil. Sie repräsentiert das Reich Gottes und sie ist das Gegenteil von Welt. Und unser Problem ist, dass wir mit den besten Absichten an vielen, vielen Stellen immer noch versuchen, Gemeinde zu bauen mit Kräften und mit Prinzipien, die aus dieser Welt kommen. Und deswegen leben wir nicht in der vollen Herrschaft über die Mächte der Finsternis. Aber das wird sich ändern. Jesus schaut hinein in die Zeit und er sieht diese Gemeinde und diese Art von Gemeinde, die es schon einmal für eine kurze Zeit gegeben hat, nämlich in der Apostelgeschichte. Diese Art von Gemeinde wird am Ende der Tage wiederkommen. Das, was am Anfang gewesen ist, nur weltweit und viel, viel herrlicher und größer, wird am Ende wieder sein. Es wird wieder sein. Und nur durch das Wort Gottes entdecken wir wirklich den Unterschied zwischen dem, was er eigentlich will, was er eigentlich gemeint hat und was wir jetzt hier haben. Und weil das Wort Gottes uns Hoffnung gibt, deswegen sind wir nicht in Resignation und in bodenlose Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit über den momentanen Zustand, sondern wir wissen, Jesus ist ermutigt. Er sagt, ich werde so eine Gemeinde haben. Seid nicht bekümmert über den momentanen Zustand. Ich werde eine solche Gemeinde haben. Ich bin der Herr der Gemeinde und ich komme zur Gemeinde und ich vollende, was ich begonnen habe. Und das Wort Gottes, das wir nehmen, das wir anschauen, das in uns lebt, das wirkt in uns, dass die Hoffnung, die in Gott lebt, die nicht einfach nur so ein Wunsch ist oder so, sondern eine reale Kraft, dass die anfängt, in uns zu leben. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt der Vorbereitung für endzeitliche Herausforderungen, dass wir lernen, nicht mehr von Hoffnungslosigkeit, von Entmutigung, von Bedrückung, von Enttäuschung, von momentanen Rückschlägen oder verlorenen Schlachten und aussichtlosen Situationen bedrückt zu werden, sondern dass wir die freie Sicht haben auf einen König, der regiert mit Zuversicht. Und dass wir in Verbundenheit bleiben mit ihm. Jesus sagt, bleibt in mir. Damit dieses Leben, das in mir ist, sich auswirken kann und hineinfließen kann in euch. Bleibt in mir, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und der Heilige Geist bemüht sich, uns die Augen aufzutun, was diese reale Verbindung zu Jesus, was das wirklich bedeutet. Dass dieses Leben, das in Gott ist, dass das fließt und sich ausdrückt in der Gemeinde. Und dieses Leben hat den Tod schon besiegt. Es verschlingt den Tod. Und es ist unaufhaltsam. Es gibt keine Macht, keine Institution, keine Gesetze, keine Kräfte, keine Organisationen, keine Mächte der Finsternis. Es gibt nichts, was diese Kraft aufhalten kann. Weil diese Kraft nicht von dieser Erde kommt. Diese Kraft kommt vom Himmel. Und nichts gibt es, was dem Feind einfallen könnte, diese Kraft zu stoppen. Und Gott wird uns Offenbarung geben und Gott wird uns hineinnehmen. Erst in unserem persönlichen Leben, aber dann auch in unserem Dienst und in dem, wie wir dann zusammen gemeinsam Gemeinde bauen. Gott wird Offenbarung geben über die Kraft der Auferstehung. Paulus sagt, ich will ihn erkennen. Und die Kraft der Auferstehung, die Gemeinschaft seiner Leiden, das war das Zweite. Und dann das Dritte, die Kraft der Auferstehung. Das war seine Sehnsucht. Wir würden so viel eher Fortschritte machen in unserem geistlichen Wachstum, wenn wir anfangen würden, uns mit den Anliegen Gottes, mit den Anliegen, wie sie in der Schrift beschrieben sind, uns eins machen. Und anfangen würden, das zu sehnen, danach zu verlangen, das zu beten auch, was sie damals gebetet haben. Wenn du einmal hineinhörst in unsere Gebetsstunden, was wir da alles beten. Und natürlich, das sind alles irgendwo berechtigte Anliegen. Aber was wir tun, wir sind wie die Feuerwehr, die x verschiedene Brandherde gleichzeitig löschen muss. Und wir rennen hierhin, wir rennen dorthin und versuchen überall irgendwie so ein kleines Trostpflästerchen drauf zu kleben. Aber Gott will etwas ganz anderes. Nicht, dass wir den Problemen hinterherlaufen und Probleme besiegen, sondern er will, dass sein Wille zum Durchbruch kommt. Sein Reich, das sich ausbreitet, das sichtbar wird, ist die Antwort auf all diese tausend kleinen Nöte. Und statt, dass wir problembewusst beten, sollen wir lösungsbewusst beten. Und sollen sagen, dein Wille geschehe, Reich Gottes komme. Das ist die große Not, Reich Gottes muss kommen. Das, was Jesus sich vorgestellt hat, das, wofür er gekommen ist, das muss Gestalt gewinnen. Und je klarer wir diese Vision von Jesus sehen, einer siegreichen, überwindenden Gemeinde, gegen die kein Teufel und keine Macht der Finsternis, niemand etwas ausrichten kann. Je eher wir das sehen und das eine lebendige Realität in unserem Herzen haben, umso eher werden wir es lernen, in einem regelmäßigen und eigentlich dauerhaften, bis auf punktuelle kleine Rückschläge, dauerhaften Sieg über Entmutigung zu leben. Und es kann keinen Fortschritt im Geist geben, wenn es immer wieder Phasen gibt von Wochen oder sogar von Monaten oder noch länger, wo wir keine Sicht haben, keine Erwartung haben, keine Hoffnung haben, wo Gott uns nicht nahe ist, wo wir uns an ihm nicht mehr freuen, wo wir nicht die Kraft unseres Lebens von ihm bekommen. Es kann keine bleibenden, tiefgreifenden, signifikanten geistlichen Durchbrüche und kein Wachstum geben, wenn das nicht da ist. Und da sind Kräfte der Finsternis um uns herum, die korrespondieren mit unserem Fleisch. Und die in trauter Eintracht zusammen bilden diese Decke von Enttäuschung und Resignation und Mutlosigkeit. Und ach, hat ja doch keinen Zweck. Und was soll ich schon tun? Und wie kann ich als Einzelner irgendwas bewegen? Und lauter solche Dinge, die uns in nichts anderes hineinführen als in Passivität. Und dann sind wir die Wissenden, aber wir sind nicht mehr die Kämpfenden, wir sind nicht mehr die Glaubenden, wir sind nicht mehr die Überwindenden. Und dann nützt uns das ganze Wissen überhaupt nichts. Und Jesus sieht eine siegreiche Gemeinde, die herrscht über die Mächte der Finsternis. Ich glaube, dass es, ich sehe sehr viele Anzeichen, die dafür sprechen, dass im Leben von sehr, sehr vielen Christen diese Vision Jesu keine Rolle spielt. Eine Gemeinde, die sich in aktiver, überwindender, herrschender Weise beschäftigt mit den Mächten der Finsternis. Zumindest in der mitteleuropäischen Christenheit. In Afrika, in Südamerika, in Asien sehen die Dinge deutlich anders aus. Aber was hier angeht, so eine Aussage wie Epheser 6, wir haben gegen diese Mächte in der Himmelswelt zu kämpfen. In einem Großteil der Gemeinden, die ich kenne, spielt diese Wahrheit, wie wohl sie in der Bibel so deutlich verankert ist, keine wirkliche Rolle. Man hält das für möglich, dass es da irgendwie in der unsichtbaren Welt irgendwelche Mächte der Finsternis gibt. Aber was das mit unserem Glaubensleben, mit unserer Art, wie wir unser Leben verbringen, wie wir auch Gemeinde erleben und feiern und so weiter, was das damit zu tun hat, keine Ahnung. Die mögen da irgendwo sein. Aber wir sind so weit weg von dem, was Paulus sieht, eine Gemeinde, die den Mächten der Finsternis eine Lektion im Bereich göttlicher Weisheit erteilt. Wir sind so weit davon entfernt, überhaupt lebe mit dem Bewusstsein. Wir bekommen etwas von Gott, was wir ihnen zu zeigen haben, womit wir sie zu demütigen haben. Würdet ihr damit übereinstimmen, dass sehr, sehr viele Gläubige und manche Gemeinden, die wir kennen, sie kümmern sich um alles, aber nicht um diese Dinge. Eine Gemeinde, die sagt, wir haben den Auftrag, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Wenn wir das annehmen, dann können wir fragen, okay, wie soll das geschehen? Wie sieht das aus? Wie sieht das in der Praxis aus? Aber wenn wir das gar nicht annehmen, wenn wir so tun, als wenn das kein relevanter Punkt wäre, dann wie kann der Heilige Geist uns helfen? Der Heilige Geist lehrt uns in den Dingen, die wir als göttlichen Auftrag ergriffen haben und wo wir gesagt haben, egal wie, ich soll und ich muss und ich will und ich werde diese Sachen lernen. Dann kommt der Heilige Geist. Solange wir sagen, tja, also meine Ältesten sind da nicht irgendwie so dafür und die können das nicht so sehen und überhaupt irgendwie wird nur vor diesem ganzen Thema gewarnt und es scheint wohl nicht so wichtig zu sein. Solange sind wir ferngesteuert von religiösen Meinungen. Aber wir sind gerufen auszubrechen. Wir werden geprägt vom Himmel und nicht von Meinungen von Menschen oder von irgendwelchen Leuten, die irgendwelche Thesen aufstellen oder irgendwelche Bücher schreiben oder so etwas. Paulus sagt, wir haben gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Und wenn er das sagt, dann meint er das so und dann ist das von Gott. Und das heißt, es gibt diesen Kampf. Und dann zu ignorieren, dass es diese Herausforderung gibt, hilft uns auch kein bisschen. Und ich glaube, die erste Phase dieses Kampfes wird darin bestehen, dass der Herr uns die Augen auftut, wo es Prinzipien, verkehrte dämonische Weisheiten und Kräfte gibt, in unseren eigenen Reihen. Die bestimmen das, was wir tun oder was wir nicht tun. Das wird die erste Phase sein. Das Haus wird gereinigt werden. All das Zeug, was da nicht hingehört, kommt raus. Und dann kommt die zweite Phase. Wir werden wirklich befähigt werden, für die Menschen, die in Sklaverei sind, die in Gebundenheit sind, die in Blindheit sind, wirklich auf effektive Art und Weise etwas zu tun. Aber wenn das, was sie bindet, wenn das, was sie zurückhält, Gott zu erkennen, wenn das in unseren eigenen Reihen zu finden ist, wie echt, wie glaubwürdig ist dann unsere Bemühung der Evangelisation? Ist es nicht echt? Wenn wir in unseren eigenen Reihen Menschen haben, sage ich mal, die an verschiedene Götzen dieser Kultur, ob das jetzt Pornografie ist oder Kauflust oder irgendwie so etwas, gebunden sind, wie können wir dann Gefangene da draußen frei machen? Sobald wir nur anfangen, daran zu denken, sobald wir nur anfangen, dafür zu beten, kommt der Teufel und sagt, ihr Heuchler, ihr habt das alles selbst. Wen wollt ihr frei machen? Kümmert euch um uns selbst. So, Jesus schaut auf und er sieht eine Gemeinde, die in Herrschaft lebt über Mächte der Finsternis. Aber weil wir Gott so wenig kennen, weil so wenig die Perspektive des Himmels eine Realität ist, wir sehen noch nicht einmal die Kräfte hinter den Phänomenen, hinter den Ereignissen, hinter den Dingen, die unsere Kultur steuern. Wir sehen nicht einmal diese Dinge, dass dahinter dämonische Festungen stehen, sondern wir sehen das als ganz natürliche Dinge des Lebens an. Und darum sind wir auch so geneigt, diese Dinge alle hereinzulassen. Weil wir nicht sehen, wie gefährlich sie sind. Wir sehen Sünde nicht mit den Augen Gottes. Wir sehen nicht, welche Konsequenzen das hat. Wir sehen nicht, was wir dadurch alles noch weiter verlieren und wie der Herr verunehrt wird, wenn diese Dinge in sein Haus hineinkommen. Wir sehen das nicht. Und der Heilige Geist ist gekommen, uns die Vision Jesu zu geben. Und es geschieht durch zwei Dinge. Durch Gott kennenlernen, persönlich in Gemeinschaft mit ihm, in Anbetung und durch sein Wort. Sein Wort zeigt uns, wie die Situation wirklich ist. Und der Heilige Geist muss das Wort Gottes nehmen und muss es erleuchten, muss es Licht machen, muss es zu einer Offenbarung machen, muss es zu einer Klarheit machen, muss es zu einem, da fällt es uns wie Schuppen von den Augen, auf einmal sehen wir es. Das geschieht nur in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Darum ist es so wichtig, dass wir ihn nicht betrüben, dass wir ihn suchen, dass wir seine Freundschaft suchen, dass wir uns ihm anvertrauen, dass wir uns ihm unterordnen, dass wir uns belehren lassen von ihm, dass wir seinen Dienst schätzen, dass wir sagen, Heiliger Geist, du bist gesandt, mich in alle Wahrheit zu führen. Ich kann ohne dich keine geistlichen Zusammenhänge verstehen. Ich kann Predigten und Lehren hören. Aber da ist ein gewaltiger Unterschied zwischen dem, was gesagt wird und dem, was da oft ankommt. Wie oft habe ich das erlebt? Leute kommen und sagen, ich bin so dankbar, dass du XY gesagt hast, und die ganzen 90 Minuten habe ich nicht XY gesagt. Aber sie hören das. Unsere Fähigkeit zu hören muss trainiert werden. Wir müssen lernen, auf den Geist zu hören. Und wir müssen lernen, Offenbarung zu bekommen, dass wir Begriffe aus der Bibel, dass wir die gefüllt sehen mit dem, was in Gottes Herz ist und nicht, was in der Meinung von Menschen ist. Dass wir wirklich verstehen, worum es geht. Oftmals Gott redet über eine Sache und wir verstehen das total anders. Weil wir ein falsches Bild von Gott haben, weil wir eine falsche Prägung haben, weil wir unter bestimmten religiösen Jochs manchmal sind. Und wir missverstehen Gott. Aber der Heilige Geist ist uns gegeben, um das Herz Gottes zu verstehen. Der Heilige Geist ist uns gegeben. Und wenn wir uns demütigen, wenn wir sagen, wir verstehen nur Bahnhof, wir wissen nichts, wir brauchen dich. Komm du und hilf du uns und öffne uns die Augen und lass uns verstehen, was wir hier lesen. Wenn wir begreifen, dass es nicht ein normales Buch ist, hier unsere Bibel, sondern wenn der Heilige Geist nicht kommt und seine Kommentare uns gibt, seine Erklärung gibt und den Schleier wegnimmt. Wir können das nicht verstehen. Wenn wir an die Bibel rangehen, wie an ein normales Buch, wir sind schon getäuscht, weil wir voller Selbstvertrauen sind, weil wir denken, naja, ich habe in der ersten Klasse lesen gelernt und diese Worte, die kommen mir alle bekannt vor. Also ich kann schon Buchstaben zu Worten zusammensetzen und Worte zu Sätze, also verstehe ich das schon. Ohne den Heiligen Geist verstehen wir gar nichts. Er ist der Lehrer, der uns in alle Wahrheit leitet. Und er will uns zeigen, was Gott wirklich meint. Er will uns das Wesen Gottes zeigen. Wir leben in einer hochgradig religiösen Kultur. Und die Absicht der religiösen Kräfte ist, das Wesen und das Wort Gottes zu verdrehen. Das ist die Absicht der religiösen Geister. Und seinen Gott vor Augen zu malen, der alles andere ist als der Vater. Der nicht motiviert ist von Güte, sondern der motiviert ist von irgendwas anderes, wenn es ihn überhaupt gibt. Und nur der Heilige Geist, nur das Wort Gottes kann uns aus diesem Wirrwarr der falschen Ideen, der falschen Prägung, der falschen Gewissheiten herausholen. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes. Dann müssen wir uns ausstrecken. Und wir dürfen nicht zulassen, dass irgendwelche anderen Einflüsse uns sozusagen irgendwie die Botschaft verdrehen, dass es bei uns verkehrt ankommt. Wir müssen dafür sorgen, dass wir in einer Freiheit des Geistes leben, wo der Heilige Geist Dinge wirklich uns mitteilen kann. Wo wir nicht beeinflusst werden von verschiedenen Atmosphären, die um uns herum sind oder die vielleicht andere Leute mitbringen, sondern wo wir da drüber sind und wo wir herrschen. In so vielen Gemeinden erlebe ich das. Es gibt zu wenig Leute, die selber stehen, die selber in lebendiger Verbindung mit dem Himmel sind, die selber in dieser Durchbruchssalbung leben, die sagen, du, egal was die Rest der Leute hier mitbringen, ich mache Kontakt zum Himmel und zwar nicht nur für mich hier heute, damit es mir einigermaßen gut geht und ich den Gottesdienst überlebe, sondern ich empfange etwas vom Himmel und ich schiebe diesen ganzen Müll, diesen ganzen Unglauben, diese ganzen verkehrten Dinge, ich schiebe das alles beiseite und ich mache Raum für meine Brüder und Schwestern, dass sie auch Kontakt machen können. Und so wenig wird den Gemeinden darauf geschaut, dass wir identifizieren, wo sind die Leute mit einer Durchbruchssalbung? Wie können wir die fördern? Wie können wir den Raum machen? Wie können wir denen erlauben, teilzuhaben in einer aktiven Weise im Lobpreis? Dass Bedrückung verschwindet. Und je mehr Leute du hast in der Gemeinde, die diesen Kampf kennen und diesen Kampf kämpfen, umso mehr wird sich der Himmel aufklären und das Licht wird scheinen und der Heilige Geist kann Herzen dienen, die vielleicht selber irgendwie ein bisschen umwölkt waren oder überlagert waren oder sonst irgendwie verkehrt geprägt waren oder so. Aber viele Gottesdienste, die ich kenne, die gehen überhaupt nicht nach diesem Prinzip. Menschen sollen in Berührung mit Gott kommen. Und darum müssen die mit der Durchbruchssalbung, die müssen Raum bekommen. Ja, das ist meine Erfahrung. Vielleicht kennst du ganz andere Erfahrungen, dann herzlichen Glückwunsch. Aber das ist, was ich erlebe. Und das Ziel unserer Gemeinschaft ist doch, dass wir Gott begegnen, dass wir von ihm gelehrt werden, dass wir von ihm etwas empfangen. Gottes Herz ist so voll. Und da ist so viel, was er uns mitteilen möchte. Und es kann nur kommen zu Menschen, die in Freiheit leben, die nicht bedrückt sind, die nicht entmutigt sind, die nicht geknechtet sind, die nicht unter Verdammnis sind, die nicht unter Minderwertigkeit sind und Ablehnung und Selbstablehnung und Selbstzweifel und all diese Dinge. Wo diese Dinge da sind, bildet sich da wie eine Decke über den Leuten. Da kann die Sonne der Liebe Gottes scheinen. Das kommt nicht durch. Unter der Decke ist es dunkel und kalt. Und das muss durchbrochen werden. Und es wird durchbrochen von Menschen, die frei sind, die in dieser Kraft der Auferstehung leben, die nicht mehr sich darunter bewegen, sondern die da drüber sind, die herrschen gelernt haben. Aber Jesus sieht nicht nur Einzelne, die gelernt haben zu herrschen. Er sagt, das ist meine Gemeinde, erfüllt von der Kraft der Auferstehung. Und sie muss sich jetzt nicht mehr um sich selber drehen. Sie muss nicht selber noch irgendwie sorgen, dass ihre eigenen Leute befreit werden und geheilt werden und ermutigt und getröstet werden. Sondern sie kann sich voll und ganz, weil alles für alles gesorgt ist, weil alles da ist, sie kann sich voll und ganz konzentrieren auf die Welt. Wir sind weit davon entfernt. Wir sind weit davon entfernt. Aber mir ist wichtig, dass wir diese Sicht bekommen. Das sagen wir, werden dahin kommen. Wir werden dahin kommen. Dass Gott all unseren Nöten begegnet und dass wir ruhen in der Tatsache, er kümmert sich um alle Dinge. Er tut sein Werk an uns und wir sind ermutigt, wir sind zuversichtlich, wir sind voller Hoffnung und wir teilen das, was in seinem Herzen ist. Eine Sicht, Menschen werden erreicht. Die Ernte wird eingeholt werden. Diese Art von Gemeinde, die herrscht über die Mächte der Finsternis, die in den Dingen, die Paulus gelehrt hat, Epheser 6, zu Hause ist und die da drin lebt, die die Waffenrüstung kennt, die die Tricks des Feindes kennt und die sich schützt vor den Attacken des Feindes, die im Schutz und in Geborgenheit lebt. Diese Art von Gemeinde wird hervorkommen. Das ist eins der mächtigsten Dinge und eins der ermutigsten Dinge für die Endzeit. Es gibt zwei Dinge, die Quelle von Ermutigung sind. Und das eine ist das Wesen unseres Gottes selbst, sein wunderbares Wesen. Und das zweite ist sein herrlicher Plan mit der Gemeinde. Das sind die zwei Dinge, auf die wir uns konzentrieren müssen. Das sind die Dinge, in denen wir zu Hause sein sollen, in denen wir leben sollen. Und die werden uns helfen, wenn die Bedrückung und die Entmutigung und die Enttäuschung und der Unglaube immer stärker wird. Die werden uns helfen, nicht unter diese Decke zu kommen, sondern darüber zu sein, in Freiheit zu sein. Das Wesen unseres Gottes selbst und der Plan, den er hat für eine herrliche, überwindende, strahlende, siegreiche Gemeinde, die nicht mehr Krücken braucht von dieser Welt, menschliche Weisheit, religiöse Ideen oder irgendwelche fragwürdigen Konzepte, sondern die gespeist wird, die genährt wird, die aufgebaut wird und die Kraft hat, ununterbrochen vom Himmel, wo jeder Einzelne in dieser Verbindung lebt und wo jeder Einzelne weiß, wie er tanken kann, wie er trinken kann. Es wird kommen, ihr Lieben, es wird kommen. Eine prophetische Schwester vor vielen, vielen Jahren hatte, ich glaube, es ist mehr als 25 Jahre her, aber in den letzten Jahren musste ich viel daran denken und ich habe empfunden, diese Zeit, die in dieser Vision beschrieben wird, die ist jetzt. Und in dieser Vision hast du ganz, ganz viele Menschen gesehen und diese Menschen hatten Fäden. Und es war ein riesen Durcheinander, ein riesen Knäuel. Es war unentwirrbar. Und plötzlich kam eine große Hand vom Himmel über diese Menschen. Und dann sortierte sich das. Und dann konnte man sehen, auf der einen Seite waren zum Schluss all die Menschen, die selber einen Faden zum Himmel hatten und die Fäden hatten zu anderen Menschen. Und auf der anderen Seite waren all die Leute, die Fäden untereinander hatten, aber die selber keinen Faden nach oben hatten. Das beginnt jetzt zu geschehen, ihr Lieben. Und die sich ausstrecken nach Gott, die sagen, ich will Gott kennenlernen. Ich will die Kraft der Auferstehung kennenlernen. Ich will die Gemeinschaft seiner Leiden kennenlernen. Ich will bei Jesus sein. Ich will mit ihm gehen. Ich will, dass in mir lebt, was in ihm lebt. Die sich danach ausstrecken, das Herz Gottes kennenzulernen. Diese Menschen werden jetzt vom Heiligen Geist gerufen und freigesetzt. Und sie werden sich finden. Und sie werden einander erkennen. Und sie werden sich stärken und ermutigen. Das ist nicht eine menschliche Organisation. Das ist nicht eine Adresse, die ich dir jetzt geben kann. Das geschieht im Geist. Und Menschen sind in den verschiedensten Strukturen und Gemeinden und Organisationen, die es im Moment noch so gibt. Aber das Merkmal eben ist dieser Hunger nach Gott. Dieses Verlangen, ihn kennenzulernen. Und wenn du dich aufmachst, ein Mensch zu werden, der Hunger hat nach Gott, dann bricht ein Sturm der Finsternis gegen dich los. Das musst du wissen. Und diese Kräfte der Finsternis konzentrieren sich auf dich und sie wollen, dass du dieses Vorhaben, ich will Gott kennenlernen, ich will ganz nah bei ihm sein, ich will in seinem Bild umgestaltet werden, dass du das wieder aufgibst als Illusion. Sie wollen, dass du kapitulierst. Sie wollen so einen Druck auf dich legen, dass du sagst, okay, wenn es das kostet, wenn es so schlimm ist, wenn es so schwierig ist, wenn das so viel beinhaltet, dann lieber nicht. Es war eine nette Idee, ich habe es mal versucht, immerhin kann ich sagen, ich habe mich bemüht. Ja. Ihr Lieben, wir müssen lernen, an einen Punkt zu kommen, wo unsere Entschiedenheit von der Art ist, dass wir nicht mehr erpressbar sind. So viele Christen sind erpressbar vom Feind. Sie machen Entschlüsse, sie gehen ein paar Schritte in die richtige Richtung und dann kommt Widerstand aller möglichen Art. Auf der natürlichen Ebene, durch Menschen, auch oft durch Verwandtschaft, wird Druck gemacht, wird eingeschüchtert, wird gezwungen, gedrückt und so weiter. Aber auch auf einer übernatürlichen Ebene. Entmutigung. Du bist total, hast einen guten Tag, du legst dich abends ins Bett und morgens wachst du auf und du denkst, das ist eine handfeste Depression. Du sagst, wo kann das herkommen? Mir geht's doch gut, ich habe momentan keine Krisen, ich habe nichts. Ich stehe einfach auf und die Sonne scheint, aber bei mir ist eine riesen dicke Schwere. Lerne zu begreifen, das ist ein Tag, wo die Mächte der Finsternis zuschlagen. Das ist ein Tag, wo du herausgefordert wirst, wo jetzt bewiesen werden muss, wer in dir ist. Das ist ein Tag, wo du noch mehr Zeit nimmst zum Gebet und wo du Gottes Gegenwart suchst, wo du dich fühlst mit dem Wort Gottes und wo du lernst zu widerstehen gegen die Mächte der Finsternis. Paulus sagt, an dem bösen Tag sollen wir widerstehen. Es gibt böse Tage. Wir haben das Gefühl, die ganze Hölle hat sich gegen uns aufgemacht. Und vielleicht ist es nicht die ganze Hölle, aber doch eine erhebliche Abteilung, die da gegen uns losschlägt. Und wir müssen lernen, Widerstand zu leisten. Wir müssen lernen, in der Geborgenheit, in der Festung Gottes zu sein. Wir müssen lernen, nicht unter Entmutigung und Bedrückung und Resignation zu sein. Diese Dinge werden uns nur angeboten. Wir müssen die nicht abkaufen. Das sind nur Angebote. Aber wenn wir nicht gelernt haben, im Geist zu kämpfen, wenn wir nicht gelernt haben, zu unterscheiden, wer wir wirklich sind und was der Wille Gottes ist und was hier nur so von außen auf uns gelegt wird, dann schauen wir uns an und dann identifizieren wir uns damit und sagen, ich bin hoffnungslos, ich bin bedrückt, ich bin entmutigt, ich bin ohne Aussicht, ich lebe unter solcher Schwere. Das ist alles Quatsch. Du bist Kind Gottes, du hast etwas vom Himmel in dir, was den Tod besiegt hat. Damit musst du dich identifizieren, das musst du sehen, darauf musst du schauen. Du musst wissen, der, der in dir lebt, ist größer als der, der in der Welt ist. Und dieser böse Tag ist ein Tag, wo der Feind dich herausfordert und wo du ihm sagen kannst, okay, ich verstehe, du möchtest wieder begreifen, du möchtest wieder erfahren, wer in mir wohnt. Okay. Kannst du bekommen. Der, der in mir wohnt, der am Kreuz von Golgatha vor 2000 Jahren dich besiegt hat, ist bereit, jetzt herauszukommen und dir noch einmal entgegenzutreten. Verzieh dich nicht, verdrück dich nicht, verkriech dich nicht, sondern nimm diese Herausforderung an. Lerne zu widerstehen. Lerne in der Kraft von Golgatha dem Feind entgegenzutreten. Der in dir wohnt, ist stärker. Du kannst Entmutigung und Bedrückung und Enttäuschung, du kannst das in die Flucht jagen. Es ist möglich, weil es schon besiegt ist. Das ist alles nur Attrappe, sobald du dagegen vorgehst, sobald du erklärst, das ist Lüge, aber die Wahrheit ist, Gott ist für mich, Gott hat mich nicht verlassen, Gott hat mich nicht irgendwie aufgegeben. Ja? Das sind Lügen des Feindes. Und durch das Wort und durch den Heiligen Geist kannst du Lügen als Lügen durchschauen. Das ist doch das Problem. Solange du nicht weißt, dass die Lüge eine Lüge ist, ist es eine enorme Kraft. Und du denkst ja, vielleicht ist das Gott, der mich hier verdammt. Vielleicht ist das der Heilige Geist, der mich hier überführt. Ihr Lieben, lass uns doch endlich Überführung von Verdammnis unterscheiden. So viele Menschen haben nicht die Entschiedenheit, gegen Verdammnis aufzustehen, weil sie denken, es könnte ja der Heilige Geist sein. Und wenn das der Heilige Geist ist und ich gehe mit aller Entschiedenheit, die mir zur Verfügung steht, dagegen an und verscheuche das. Und wenn das der Heilige Geist war, dann habe ich das Schlimmste getan, was man sich nur vorstellen könnte. Lerne Gottes Herz zu kennen. Und hör auf mit diesen Vielleicht-Bußversuchen. Weißt du, was ich meine? Vielleicht ist es ja dies. Vielleicht deswegen. Vielleicht habe ich ja hier was falsch gemacht. Vielleicht deswegen ist jetzt irgendwie Gott böse mit mir. Wenn der Heilige Geist überführt, ist es nie vielleicht. Du versuchst nicht durch kleine Bußübungen irgendwie die Luft wieder zu klären über dir, sondern du weißt, das ist nicht in Ordnung. Und der Heilige Geist zeigt das. Aber es ist nie, dass Gott sich gegen mich stellt. Niemals. Gott ist für mich. Und er drückt mich nicht in eine Ecke und sagt, ach ja, das hast du schon tausendmal bekannt, ich glaube dir kein Wort mehr. Das ist nicht der Heilige Geist. Ich gehe jetzt in diese merkwürdige Richtung, weil einige von euch dieses Problem haben. Das ist überhaupt nicht geplant. Ich wollte in eine ganz andere Richtung gehen, aber ich merke einfach, ich muss da ein bisschen irgendwie... Ihr Lieben, lass uns lernen, in der Freiheit zu bleiben, die Gott uns geschenkt hat. Und nicht erlauben, dass Mächte der Finsternis sich wie eine schwere Decke auf uns legen kann. Und dann ist Lobpreis so schwer. Wir sitzen uns erschöpft in die Kissen. Und wir kriegen den Mund nicht auf. Wir können nur noch unsere Gebete denken. Es ist so wichtig, dass das Wort herauskommt aus deinem Mund. Es ist so wichtig. Und gerade wenn du das Gefühl hast, es ist wieder so ein Tag, wo dicke Luft ist und ich spare eine Menge Energie, wenn ich nur meine Gebete denke und das Wort nicht spreche. Gerade dann solltest du es sprechen. Gerade dann mach deinen Mund auf. Ja? Die Kraft des Wortes Gottes, die rettende, befreiende, heilende, aufbauende, ermutigende, hoffnunggebende Kraft des Wortes Gottes kommt ganz wesentlich zustande, wenn du das Wort Gottes sprichst. Sprich es aus. Sprich es aus. Damit du lernst, gegen diese atmosphärischen Dinge dort dich zur Wehr zu setzen. Diese Lebenskraft des Wortes Gottes wird freigesetzt, wenn du anfängst, das Wort Gottes zu sprechen. So stimm überein mit Gottes Wort. Johannes sagt, 1. Johannes, wo ist es? Kapitel 3 oder 4. Wenn unser Herz uns verdammt, dann können wir wissen, Gott ist größer als unser Herz. Und wir können unser Herz vor ihm damit stillen. Du stillst dein Herz, ich habe nämlich mit meinem zu tun. Und der Pastor und dein Leiter oder sonst irgendwer ist nicht dafür da, dein Herz zu stillen. Du stillst dein Herz, der stillt sein Herz. Und wie stillt man sein Herz, wenn man ein Verdammnis ist? Mit Wahrheit. Wahrheit setzt frei. Lüge knechtet und bedrückt und entmutigt und beraubt und Wahrheit setzt frei. Und der Feind attackiert uns in diesen beiden Bereichen. Hast du die Schriftstelle gerade gefunden, Bruder? 1. Johannes 3, Vers 20. Okay, das ist eine gute Schriftstelle, schreibt euch mal auf. Wir können unser Herz vor Gott stillen. Das heißt, wir kommen vor Gott und egal was wir fühlen, wir stimmen überein mit der Wahrheit. Und wir sagen, Gott, ich weiß, wie du bist. Jesus hat mir Offenbarung gegeben. Ich habe es hier in meiner Bibel. Gott ist freundlich, Gott ist gütig, Gott ist bereit zu vergeben. Gott verdammt nicht, Gott schreibt mich nicht ab. Er sagt nicht, ja, ich glaube dir kein Wort mehr. Du hast das schon ein paar Mal bekannt. Und was ist bei dir? Nichts ist. Es ist immer das Gleiche. Wenn du sagst, Gott, ich will lernen, ich will wachsen, ich will raus aus diesen alten Geschichten, ich will raus aus diesen alten Prägungen. Du musst wissen, Gott glaubt dir jedes Mal. Gott glaubt dir. Woher weiß ich das? 1. Korinther. Die Liebe glaubt alles. Die Liebe glaubt Gott. Und du musst glauben, dass Gott dir glaubt. Das ist das Problem. Du musst glauben, dass Gott dir glaubt. Und da öffnet sich die Tür und du kommst heraus. Und wir können nicht an Herrschaft der Gemeinde denken, wenn wir noch nicht gelernt haben, Bedrückung, Entmutigung, Verdammnis, Anklage, Einschüchterung selber zu überwinden. Wir können nicht von einer herrschenden, in die Offensive gehende Gemeinde sprechen, wenn die Einzelnen das noch nicht gelernt haben. Das ist der Beginn der geistlichen Auseinandersetzung. Und darum sei froh, wenn es Tage gibt der Bedrückung. Halleluja, ein neuer Tag, wo ich zeigen kann, Jesus ist der Überwinder und er wohnt in mir. Und du trittst dem Teufel entgegen und sagst, okay, ich verstehe eins, du möchtest noch einmal erinnert werden an Golgatha. Okay, das kannst du haben. Er wohnt in mir. Und er wird jetzt gleich herausspringen als der Löwe. Widersteht dem Teufel fest im Glauben. Er flieht von euch. Er flieht von euch. Du musst sehen, einen Teufel, der Angst hat vor dem Schrecken des Herrn. Du musst einen besiegten Teufel sehen. Du musst einen Teufel sehen, der sich beugt in Ergebung gegenüber Jesus. einen unabhängigen Teufel, so wie in, wie in den Märchen, das gibt es nicht in der Bibel, das gibt es nicht. Der Teufel, den wir haben, ist der Teufel der Bibel und er ist ein besiegter Teufel. Und er fürchtet sich vor deinem Jesus. Halleluja. Und du musst so deinen Jesus sehen. Manche Leute sehen einen kleinen Jesus und einen riesengroßen Teufel. Das stimmt was nicht. Das ist nicht die biblische Perspektive. Du musst einen Jesus sehen, der gegen den Teufel vorgeht und den Teufel zittert. Das ist, was die Bibel sagt. Die Dämonen, die zittern. Die wissen mehr als wir, was auf Golgatha passiert ist. Sie zittern. Die haben sogar Angst, Jesus würde sie vorzeitig in die Hölle werfen, in den Feuersee. Sie wissen, dass sie dann landen werden. Ihre Angst ist nur, das könnte noch eher passieren, als sie sowieso schon dran sind. Sie haben Angst. Und wenn wir sehen, der Teufel hat Angst vor Jesus und Jesus wohnt in seiner Kraft in mir, dann gibt es keinen Grund, in die Defensive zu gehen. Dann gibt es keinen Grund, sich irgendwie zu verstecken und zu hoffen, vielleicht ist morgen wieder ein besserer Tag mit weniger Druck und weniger Bewölkung. Sondern die Tage des Drucks, das sind die Tage, wo wir zeigen, Jesus ist da. Er ist der Herr. Er hat überwunden und er wohnt in uns. Und wir geben nicht klein bei. Wir sagen nicht, ah ja, das war alles nur eine Nummer zu groß gedacht. Das war irgendwie zu optimistisch. Das war zu positiv. Gottes Vision ist absolut positiv. Nicht im Sinne von, er ermutigt sich damit und weiß, dass es doch letztendlich nicht funktioniert. Es wird mir jeden Tag in jeder Hinsicht etwas besser gehen. Gott braucht keine Psychotechniken. Gott ist im Himmel und es geht ihm wunderbar. Amen. Er schluckt keine Antidepressiva, sondern es geht ihm herrlich. Halleluja. Jesus sagt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Bevor ich da Offenbarung drüber hatte, habe ich gedacht, diesen Vers habe ich dann ungefähr so kommentiert. Ja, schön für dich. Klasse, herzlichen Glückwunsch. Du bist draußen, aber ich bin mittendrin in dem Schlamassel. Aber Jesus sagt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Was bedeutet das? Weil diese Kraft, die ihn aus dem Tod gebracht hat, die wohnt jetzt in mir. Und weil er überwunden hat, kann ich überwinden. Deswegen sagt er, seid getrost. Weil er überwunden hat, kann ich überwinden. Halleluja. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5, Vers 4, glaube ich. Unser Glaube ist der Sieg. Nicht, wir hoffen und versuchen mit dem Glauben ein bisschen zu siegen. Sondern wenn das Wort Gottes durch den Heiligen Geist in eine solche Klarheit kommt, dass Offenbarung und Gewissheit und Glaube kommt, dann ist Sieg da. Glaube ist Sieg. Glaube ist nicht, wenn ich Glaube habe, versuche ich zu siegen, sondern dann ist der Sieg schon da. Halleluja. Halleluja. So die erste Phase unseres Widerstandes geht um unsere Hoffnung, geht um unsere Glaubensfähigkeit, geht um unseren Hunger. Mächte der Finsternis drücken gegen uns. Und sie wollen uns festhalten und einbetonieren in Resignation, in Nichterwartung. In diese Haltung, wie die ganze Welt lebt. Naja, was kann ich schon machen? Wer bin denn ich, dass ich wesentliche Veränderungen herbeiführen könnte? Sogar kommt das in Gestalt von falscher Demut. Nun erheb dich mal nicht so, denk mal nicht, du bist jetzt jemand, der hier irgendwie Geschichte machen könnte. Denke mal nicht, dass du jemand bist, der auch nur irgendwie über deiner Stadt irgendwas verändern könnte. Wenn du die Kirchengeschichte anschaust, Durchbrüche hat es immer gegeben mit einzelnen Leuten, die etwas bekommen haben von Gott und die bereit waren, den Preis zu bezahlen, die nicht erpressbar waren. Und einige davon waren sogar Deutsche. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Und wenn die ganze Stadt, die ganze Welt voll Teufel wäre, hat er gedichtet, es muss uns doch gelingen. Oder so ähnlich. Ich bin nicht so ganz fest in diesen Dingen. Wie heißt es? Ja, aber dann gibt es auch, im Lied gibt es auch. Wenn die ganze Welt voll Teufel wäre, es muss uns doch gelingen. Halleluja. Das Zeug von dieser Festigkeit, von dieser Gewissheit. Einer mit Gott gegen den Rest der Welt. Das ist die Mentalität. Das möchte Gott entwickeln uns. Das ist der Beginn von einem überwindenden Leben. Dass wir sagen, okay, wir brauchen nicht 50.000 Gleichgesinnte, sondern wenn ich auf Gottes Seite bin, kann ich jeden Widerstand des Feindes brechen und werde von nichts aufgehalten. Und dann gewinnen wir andere dazu. Ja. Sieger, Überwinder holen Überwundene aus der Niederlage und machen sie zu Überwindern. Und das pflanzt sich fort. Und das ist infektiös. Und das geht von einem zum anderen. Das beginnt mit uns. Entweder es beginnt mit uns oder es beginnt nicht. Und Gott möchte, dass uns die Augen aufgetan werden. Dass wir seine Perspektive haben. Dass wir nicht denken, ja, werde ich, bis Jesus wiederkommt, festhalten am Glauben? Werde ich die Kraft haben, in meinem Glauben nichts zu verleugnen? Werde ich es schaffen, durch diese schwierigen Zeiten zu gehen? Werde ich, ihr Lieben, das ist nicht unsere Frage. Es geht nicht darum, zu hoffen und zu bangen, ob wir vielleicht überleben. Wir wollen etwas anderes als überleben. Wir wollen Gefangene freisetzen. Wir wollen in einer Haltung der Herrschaft mit Christus leben. Römer 5, 17. Die Fülle der Gnaden und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, um zu herrschen im Leben. Und wenn wir das gelernt haben, wenn wir das lernen, dann werden wir anderen helfen, Überwinder zu sein. Und dann geben wir ihn auf den Weg, finde andere und lehre sie, Überwinder zu sein. Und steige aus dem System der Welt. Beuge dich nicht mehr von den Götzen dieser Welt, sondern lebe vom Himmel. Empfange deine Ermutigung und deine Inspiration und deine Hoffnung und deine emotionale Ernährung. Empfange das vom Himmel. Beuge dich nicht mehr von den Götzen dieser Welt. Das ist der Beginn einer siegreichen Gemeinde. So fängt es an. Mit dir und mit mir. So beginnt es. Wir empfangen Klarheit. Was hat Jesus eigentlich für uns erworben? Was lebt jetzt in uns? Wie können wir einfach in dieser Haltung bleiben, dass wir uns nicht beugen, dass wir nicht unsere Vision fahren lassen, dass wir nicht uns selber verachten und sagen, guck mal, wie dumm warst du, wie naiv warst du? Hast du einfach diese Dinge genommen? Hast du das geglaubt? Warst du einfach von irgendwelchen Luftblasen ermutigt? Nein, das sind keine Luftblasen, das ist die Vision Gottes. Eine siegreiche Gemeinde. Die nicht mit Ach und Krach sich zur Wehr setzt gegen die Mächte der Finsternis, sondern die in der Offensive ist und sagt, der Feind wird nicht die Oberhand behalten. Halleluja. Wegen des Kreuzes, wegen das, was Jesus getan hat. Er hat die Mächte der Finsternis entwaffnet, entmachtet, öffentlich zur Schau gestellt. Hat einen Triumph aus ihnen gemacht. Und diese Kraft des Heiligen Geistes, die Jesus aus den Toten herausgeholt hat, die muss uns real werden. Darum, das ist ein wesentlicher Aspekt dieses Gebetes von Paulus, Epheser 1, 15. Er betet, dass die Kraft der Auferstehung uns real wird. Dass wir begreifen, dass dieselbe Kraft, die Christus aus den Toten herausgeholt hat, in uns wirksam wurde. Nicht erst werden wird, sondern schon wurde. Als wir aus dem Tod herausgerissen worden sind, als wir von Neuem geboren sind. Wir waren tot, wir waren unter der Herrschaft des Todes. Und die Kraft des Heiligen Geistes, weil wir das Wort empfangen haben, hat uns herausgerissen. Und jetzt ist es in uns. Der Teufel konnte nicht verhindern, dass du von Neuem geboren wurdest. Jetzt ist es in dir. Jetzt ist es in dir. Es ist da. Glaube daran. Benutze es. Gebrauche es. Mach regen Gebrauch davon. Diese Kraft der Auferstehung. Und dann wirst du immer mehr darin zu Hause sein. Und dann wirst du jemand werden, der nicht nur sich selber über Wasser halten kann, sondern wenn du dann in deinen Hauskreis kommst und die hängen alle durch, Sagt, Halleluja, wie gut, dass ich meine Atmosphäre vom Himmel hole. Amen. Das ist das Merkmal eines seelischen Christen, dass seine Atmosphäre, seine innere Stimmung dem angepasst wird, was er um sich herum findet. Die anderen sind heute schlecht drauf, die anderen wollen heute nicht beten, die anderen wollen nicht Lobpreis. Sie hängen durch und ich habe keine Kraft, mich dagegen zur Wehr zu setzen. Das ist ein seelischer Christ. Er lebt von der Atmosphäre um sich herum. Aber ein geistlicher Christ ist angeschlossen an den Himmel und er holt seine Power von oben. Und er sagt, ich werde nicht bestimmt von dem, was hier um mich herum geschieht. Ich werde nicht davon geprägt, sondern ich habe das Gleiche, was ich zu Hause hatte, jetzt auch hier. Und ich habe es nicht nur für mich, sondern ich habe genug davon, mehr als ich brauchen kann. Und ich werde die anderen auch von dieser Umwölkung und Bedrückung freisetzen. Ihr Lieben, die Kraft der Auferstehung ist in uns. Und es ist die Fähigkeit, in Vision, in Hoffnung, in Zuversicht, in Ermutigung zu bleiben. Egal, was geschieht. Das ist das Erste. Wenn das eine Realität wird, stehen uns Tor und Tür offen für mächtige Eroberungszüge. Wenn das nicht der Fall ist, wenn das nicht unsere Erfahrung wird, werden wir nur träumen und von Ferne mit feuchten Augen irgendwie schauen. Ja, irgendwelche anderen werden überwinden, aber wir nicht. Und da gibt es nur die beiden Gruppen von Menschen, die Überwundenen und die Überwinder. Dazwischen ist nichts. Die Überwundenen und die Überwinder. Und mindestens das verstehen wir doch alle. Überwinder zu sein, muss mehr Spaß machen, als überwunden zu sein, oder? Ist jemand anderer Meinung? Amen. Damit beginnt es. Ein Aufstand gegen den Status quo. Ich lasse mich nicht mehr fernbestimmen. Ich lasse nicht mehr irgendwelche Atmosphären sich ablagern wie mächtige Sedimente, ja, die auf mir drücken und die alles so schwer machen. Und wir versuchen dann die Bibel aufzuschlagen und da spricht uns nichts mehr an. Es ist alles leer, es ist alles tot. Und dann gibt es nur noch eine Schlussfolgerung. Ich glaube, Gott hat mich verlassen. Weil wenn Gott noch für mich wäre, er würde doch reden zu mir durch sein Wort. Menschliche Schlussfolgerung, Vernunftschlüsse. Ergreife, was in dir ist. Ergreife diese Kraft der Auferstehung. Steh auf gegen Entmutigung, gegen Lüge, gegen Bedrückung. Das ist der Anfang. Halleluja. Das ist der Anfang. Und dieser Druck, der satanische Druck, wird noch sehr viel mehr zunehmen. Das sage ich nicht, um dich zu entmutigen, sondern um dir zu sagen, okay, dann lerne ich lieber heute in dieser Kraft der Auferstehung zu leben. Ich will einen Stand einnehmen, wo ich nicht mehr erpressbar bin. Wo der Feind merkt, okay, ich drehe die Temperatur ein bisschen höher und siehe da, er fällt um. Aber wenn der Feind sagt, ich weiß nicht, was mit dem los ist, ich drehe und drehe und drehe, jetzt bin ich schon am Anschlag und der macht keine Anzeichen aufzugeben, der hört nicht auf, die Wahrheit zu bekennen, der hört nicht auf, Gott zu danken, der hört nicht auf, Gott zu preisen, der hört nicht auf, den Plan Gottes aus seinem Mund auszusprechen. Was soll ich mit dem machen? Lass uns den Teufel in Weißglut bringen, in Rage bringen. Dass er sagt, es fällt mir nichts mehr ein gegen diese Leute. Die haben sich entschieden, egal zu welchem Preis, sie halten an der Wahrheit fest. Dann sind wir nicht erpressbar. Und dann können wir vorwärts gehen. So viele Gläubige sind erpressbar. Und wenn alles einfach ist, wenn keine Widerstände sind, wenn der Himmel blau ist, dann gehen sie ermutigt vorwärts, aber sobald ein Wölkchen kommt, oh weh. Und das hängt damit zusammen, dass wir nicht fest sind. Dass wir die Herausforderung noch nicht angenommen haben, dass wir noch nicht ergriffen haben, was wirklich uns geschenkt ist, die Kraft der Auferstehung. Und Paulus betet dafür, dass der Geist der Weisheit und der Offenbarung gegeben wird, dass die Augen aufgetan werden, die Augen des Herzens erleuchtet werden, damit wir sehen, welche Kraft, welche gewaltige Kraft da in uns investiert wurde. Komm, wir lesen das nochmal. Epheser 1, ich lese mal ab Vers 15. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf. Paulus sagt, ich höre nicht auf, für euch zu danken und ich gedenke euer in meinen Gebeten. Das ist etwas, was ich unablässig und regelmäßig tue. Und wofür betet er? Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der oder zur Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung. Das ist nicht nur der irdische Anteil unserer Berufung, nicht nur die siegreiche, herrliche Gemeinde, sondern das ist der Himmel, das ist die Ewigkeit. Und der Heilige Geist will uns diese Hoffnung lebendig machen, indem er uns zeigt, was da auf uns wartet. Was der Reichtum der Herrlichkeit, seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit, der Macht seiner Stärke, die, nämlich diese überragende Größe seiner Kraft, die hat er in Christus wirksam werden lassen. Wann? Wie? Indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Kraft und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Jesus das Haupt über alles. Die sein Leib ist die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Und jetzt noch der nächste Vers. Und da siehst du hier, jedenfalls in meiner Bibel, diese Spitzenklammern. Auch euch hat er auferweckt. Da siehst du, hat er auferweckt in Spitzenklammern. Warum ist das so? Weil das da wirklich gar nicht steht. Ja, wenn das da nicht wirklich steht, dann warum ist es dann in Deutsch so? Weil das Griechische ein so interessantes Gebilde ist und das, was wir hier, um das zu verstehen, in verschiedene Sätze unterteilen, ist in Wirklichkeit alles ein Satz. Und das Verb, was wir von Satz 2 haben, euch, es ist dieses Verb hier in Vers 20. Gott hat Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckt. Und dann müsste man sagen, und auch euch auferweckt. Als Christus auferweckt wurde, wurdest du auferweckt. Als er aus den Toten herausgebracht wurde, wurdest du aus den Toten herausgebracht. Das ist die neue Geburt. Es ist ein Akt, als Jesus aus dem Totenreich herausgeholt wurde, ist der Weg frei geworden für deine neue Geburt. Das ist genau das Gleiche. Es ist in einem Zusammenhang. Du bist mit Christus gestorben, begraben und lebendig gemacht. Lebendig gemacht, auferweckt. Zu einem neuen Leben. Und was ist dieses Leben? Ist das Leben der Auferstehung, ist das Leben, die Neuheit des Lebens, in der Christus jetzt lebt. Das ist dein Leben. Es ist das Leben, das in der Lage ist, Nein zu sagen zur Sünde, Nein zu sagen zu satanischer Bedrückung. Dieses Leben ist jetzt in dir. Ja, wenn das so wäre, würde ich mich sicherlich anders fühlen. Dann hast du wieder die ganze Geschichte nicht verstanden. Du hast immer noch gesagt, mein oberstes Ding ist meine Gefühle. Und wenn die Gefühle das Wort bestätigen, wird das Wort wohl wahr sein. Wenn die Gefühle dem Wort entgegenstehen, dann hat natürlich das Wort den zweiten Platz und die Gefühle das erste. Das ist falsch. Du musst genau andersrum gehen. Hier steht es, es ist die Wahrheit, es ist so. Ja, aber meine Gefühle stimmen nicht überein. Okay, dann wirst du deinen Gefühlen helfen. Aber eine Sache wird nicht wahr, weil sie fühlen. Sondern weil sie wahr ist, werden wir sie fühlen. Wenn wir nur dranbleiben, festzuhalten an der Wahrheit. Festzuhalten an der Wahrheit wird deine Gefühle umprägen. Aber an Gefühlen, die gegen die Wahrheit stehen, festzuhalten, wird dazu führen, dass du immer im Unglauben bleibst. Das wäre ein guter Satz aufzuschreiben. So, wir halten fest an der Wahrheit, um früher oder später werden deine Gefühle in Übereinstimmung mit der Wahrheit sein. Früher oder später. Halt nur fest. Halt nur aus. Gib nicht nach. Sondern sage, das ist die Wahrheit. Und wenn wir Wahrheit singen, dann singst du mit. Amen. Sagst, Teufel, das ist, was ich glaube. Dazu stehe ich. Das kannst du mal hören. Amen. Lass dich nicht bedrücken. Lass dich nicht in die Entmutigung bringen. Lass dich nicht in die Defensive bringen. Geh du in die Offensive und sag, der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Halleluja. Amen.